Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
In München hat es Jan-Lennard Struff knapp verpasst, seinen ersten Titel zu holen. Die Mutua Madrid Open liegen vor uns und wir wollen so ein bisschen mal auf das Herren-Draw gucken und wir wollen vor allen Dingen auch auf Dominic Thiem gucken, der quasi sein Comeback gibt. Nach ein paar Wochen Pause, nachdem er in Dubai sein letztes Match gegen Lloyd Harris verloren hatte, hat er sich eine schöpferische Auszeit gegönnt und die Schlagzeilen waren schon eher etwas der kräftigeren Sorte. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies. Heute ohne Philipp Joubert, er ist nächste Woche wieder mit dabei, wenn wir über Madrid sprechen. Heute dabei vom Standard in Österreich, Lukas Zara. Hallo Lukas.
Hallo Andreas, servus.
Lukas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, weil wir wollen natürlich über den Dominic Thiem sprechen, der, auch wenn er nicht dabei war jetzt in den letzten Wochen, doch für eine erhebliche Anzahl an Schlagzeilen gesorgt hat. Er hat deinem Blatt, für das du arbeitest, im Standard, hat ein langes Interview gegeben mit der Überschrift "Ich bin in ein Loch gefallen". Der SID hat getitelt "Absturz von Dominic Thiem, der US Open Gewinner von 2020 hat ein Kopfproblem". Wie schlimm steht es um Dominic Thiem, möchte man sich fragen.
So ganz kann man natürlich nicht reinschauen, aber Fakt ist, Dominic Thiem hat sich öffentlich geäußert, dass er mental nicht in der besten Verfassung ist, so wie ich finde, es ja vielen anderen Menschen derzeit auch so geht. Und das geht eben auch einem Grand Slam-Sieger so. Er hat gesagt, er ist in ein Loch gefallen. Er hat da ziemlich offen drüber geredet, dass es ihm derzeit ein bisschen weniger Spaß macht, wirklich auch diese Turnierabläufe, dieser Auftritt in Dubai, da dürfte auch nochmal was ausgelöst haben, da war er auch irgendwie ein bisschen überrascht, glaube ich auch, dass er dort eben wieder, dass es wieder eben so eine Art Quarantäne für die Spieler gegeben hat, so eine Bubble, die man nicht verlassen darf, obwohl eigentlich in Dubai ein halbwegs normaler Alltag herrscht sonst in der allgemeinen Bevölkerung. Vielleicht hat ihn das auch ein bisschen überrascht und ein bisschen mitgenommen mental. Und ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, aber natürlich spannend, dass da jetzt von Absturz und so weiter die Rede ist. Aber ich glaube trotzdem, ich bin da recht zuversichtlich und ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass er das öffentlich macht, und er hätte auch einfach darüber nicht sprechen können. Er hat sich aber aktiv dazu entschieden, das schon ein bisschen preiszugeben, wie es ihm einfach so geht, und das finde ich spannend und interessant. Ja.
Wir haben das Interview, was wir dem Standard gegeben haben, deinem Kollegen, das haben wir mal in den Shownotes dann jetzt auch verpackt. Ich finde es ein bemerkenswertes Interview. Vor allen Dingen eine Antwort von ihm hat mir sehr gefallen, in Anführungsstrichen, als er gesagt hat, dass er gegen Nick Kyrgios dieses Achtelfinale gespielt hat, wo er unfassbar einen 0-2-Satz-Rückstand aufgeholt hat. Und dann kommt er dann nachts in die Kabine und beim nächsten Tag muss er halt das nächste Match schon wieder spielen. Und dann ist alles leer, weil dieser Lockdown dann ja war in Melbourne, wo wir dann den einen Abend hatten, wo die Zuschauer dann an dem Abend während des Matches noch nach Hause gehen mussten. Und dass er gesagt hat, dass das so einer dieser Fälle war, wo er gesagt hat, das ist alles so schwierig. Und dann ja auch diesen Titel dann von den US Open letztes Jahr dann in irgendeiner Weise zu verarbeiten, so ein Titel, auf den er so lange hingearbeitet hat, dass das schwierig ist und dass das bei jedem Menschen schwierig ist, und wir sprechen hier ja dann auch von Menschen, wir sprechen nicht nur von Profisportlern, auch von Menschen, dass das schwierig ist, dafür habe ich persönlich jetzt mal erstmal vollstes Verständnis, und ich habe mich ob der Schärfe beziehungsweise ob der großen Schlagzeilen so ein bisschen gewundert. Du auch?
Ja, ist es nicht ein bisschen bedenklich, dass wenn einmal wer wirklich zugibt, dass es ihm nicht so gut geht, und dann, ja, das heißt, dem geht es nicht so gut, der verdient ja trotzdem super viel Geld. Er gibt zu, dass es ihm schlecht geht, und dann wird halt auch noch so getitelt. Ja, also ich bin da eher auf deiner Seite und finde das auch ein bisschen kritisch natürlich. Dann gibt es auch, ja, Expertenmeinungen, so, das darf er ja gar nicht sagen, dass er einen Druck verspürt und so weiter. Ja, ich weiß nicht, ich finde es doch interessant, dass er es sagt. Ich finde das, noch einmal, ich finde das gut. Und ja, ein bisschen komisch ist es schon, wie man könnte halt auch anders darauf reagieren, aber Tim hat auch gesagt, das war ihm auch irgendwie bewusst, wenn er so offen spricht, dass es dann eben auch wirklich viele Reaktionen gibt, das war ihm irgendwie so klar im Vorhinein, aber er hat es eben trotzdem eher bewusst gemacht. Der Kollege, der Christian Hackl, der hat ihn da besucht im Trainingszentrum in Dreiskirchen, südlich von Wien, hat ihn dort interviewt und ja, er meint trotzdem, dass er ist dann auch noch gefragt worden, jetzt vor Madrid, ob er da nicht auch ein bisschen psychologisch professionelle Hilfe braucht vielleicht. Und er hat gesagt, er hat eigentlich schon so viel Erfahrung und er ist sich da ziemlich sicher, dass er da auch selber wieder rauskommt, braucht da nicht unbedingt große Hilfe und ich bin schon auch der Meinung, dass ein Nicolas Massou in seinem Team schon auch ein bisschen so eine Rolle einnimmt, auch wenn er das vielleicht jetzt gar nicht offiziell wahrhaben will, aber ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Massou ihm sehr, sehr oft am Tag sagen wird, wie gut er Tennis spielt und dass das sicher hilft und dass er mit dem sicher auch solche Dinge einfach besprechen kann und das sicher auf einer sehr angenehmen Basis, die verstehen sich ja sehr gut, die zwei und ja, bin jetzt sehr gespannt, wie es ihm jetzt gehen wird auf Sand.
Du hast gerade die PK im Vorhinein von Madrid angesprochen, da hören wir mal rein, was er da gesagt hat, gerade zu diesem mentalen Aspekt.
Tennis ist der mentale Aspekt extrem wichtig und man muss halt 100% da sein in jedem Match. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Es ist halt die Kombination, die den Sport auch richtig, richtig schwer macht. Und ich glaube aber auch, dass so schlechte Phasen nach so absoluten Hochphasen einfach normal sind, wenn man halt alles und noch mehr rausholt aus seinem Körper und auch aus seinem Kopf, dass das dann danach nicht normal weitergeht, sondern dass man in so ein bisschen ein Loch fällt, glaube ich, ist auch normal. Und mit der Erfahrung, die ich dann doch schon habe von 6, 7 Jahren auf der Tour und das jetzt nicht das erste Mal so war, habe ich gewusst, dass ich wieder rauskomme und ich habe natürlich auch selber gewusst, dass ich in vielen Matches und vielen Turnieren mental schon richtig, richtig stark war, auch ohne externe Hilfe und bin auch überzeugt, dass ich wieder an den Punkt zurückkommen kann.
Er ist überzeugt, dass er an den Punkt zurückkommen kann. Wie war denn die Reaktion jetzt auf zum Beispiel das Interview bei euch im Standard, beziehungsweise wie waren die Reaktionen insgesamt in Österreich? Wird man schon ungeduldig, weil jetzt geht ja eigentlich die richtig starke Phase von Dominic Thiem erst los. Ist da so ein bisschen Nervosität? Ja, wenn er bis zum French Open nicht so richtig matchfit wird, was ist dann?
Das ist ein guter Punkt. Ich kann mich nämlich noch gut erinnern daran, dass er im Jänner, wie er in der Bubble war in Australien, da hat er überraschenderweise für mich gesagt, dass die French Open das ganz große Ziel sind in diesem Jahr. Und ja, Davon ist jetzt plötzlich natürlich überhaupt nicht irgendwie die Rede davon. Da ist er ganz weit weg. Ursprünglich habe ich das auch ein bisschen so interpretiert, dass er sich selber den Druck nimmt für Australien und das Ziel ein bisschen weiter wegschiebt. Jetzt ist es halt wieder so, dass er einfach sagt, er braucht jetzt viele Matches. Er ist auch durchaus dazu bereit, dass er jetzt die 2 Masters spielt, Madrid-Rom, dann noch ein Turnier spielt. Das ist schon im Hinterkopf, dass er dort dann so die Match-Fitness bekommt, denn das Training, das funktioniert gut, aber das sagt natürlich, glaube ich, fast jeder Spieler, der zu einem Turnier anreist, bei der PK davor, dass das Training super verläuft. Und ja, naja, ob jetzt alle nervös sind in Österreich, es ist doch, ich glaube schon, dass das jetzt spannend wird. Es sind seine ersten Matches auf Sand. Wir wissen, dass er dort sich im Normalfall schon eher gut tut im Vergleich zu anderen, die damit gar nicht zurechtkommen, irgendwie mit der Umstellung. Ich denke da an Osaka oder an Medvedev, ja, das ist ja ganz, ganz was anderes bei Dominic Thiem. Und dann wird man schauen. Aber ja, man fragt sich irgendwie seit Australien, seit diesem Match gegen Dimitrov, was ist los? Er hat jetzt irgendwie so Antworten gegeben drauf, was los ist, weil körperlich, ja, da waren auch ein paar kleine Wehwehchen dabei. Er sagt, das ist überhaupt kein Problem, vor allem wenn es in den Matches geht mit Adrenalin, mit dem Adrenalinausstoß hat er da keine Schmerzen oder so, also körperlich dürfte er wirklich fit sein und er hat sozusagen eine Antwort gegeben auf die Frage, was los ist. Und jetzt, ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt sind wir alle gespannt. Vor allem in Österreich schaut man jetzt gespannt nach Madrid dann, wie es ihm geht in dieser Woche. Und dann, ja, werden wir eh sehen.
Er gehört ja dann zu den drei besten Sandplatzspielern, die wir auf der Welt haben. Also es ist ja Medvedev, wollte ich gerade sagen. Der Medvedev gehört nicht dazu. Rafael Nadal, Novak Djokovic und dann kommt ja schon Dominic Thiem. Und wenn wir über Favoriten in Paris sprechen, dann müssen wir dann ja auch immer davon sprechen, dass Dominic Thiem zu den Mitfavoriten zählt und zählen muss, dadurch, dass er auf Sandplatz so unglaublich gute Matches schon gespielt hat, auch gegen zum Beispiel Rafael Nadal, auch auf dem Sand von Paris. Und dass er natürlicherweise dazu mitgezählt werden muss, das steht ja außer Frage. Er trifft jetzt in seiner ersten Runde auf entweder Pablo Andujar oder Marcus Giron. Das ist jetzt, glaube ich, für Dominic Thiem vielleicht sogar ein ganz guter Einstieg gegen einen von zwei Qualifikanten. Und dann könnte es allerdings schon interessant werden. Jaume Munar, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, sieht es so aus, als ob er gegen Alex de Minaur gewinnt. Lloyd Harris oder Grigor Dimitrov, da könnten wir gleich eine Revanche sehen von Dominic Thiem gegen Grigor Dimitrov in der dritten Runde. Das könnte ja schon mal gleich ein erster Anlaufpunkt beziehungsweise könnte so ein erster Hinweis drauf werden, wie die Form von Dominic Thiem ist. Du hast gesagt, er spielt noch ein Turnier zwischen Rom und Paris. Könnte das dann Belgrad sein, das zweite Turnier von dem Novak Djokovic-Turnier?
Am Anfang hat er von Lyon gesprochen, dann hat er in einem ORF-Interview von Lyon oder Genf gesprochen und jetzt sagt er überhaupt oder noch ein zusätzliches Turnier. Also vielleicht überlegt er da auch noch, mal schauen, wo dann vielleicht auch das ganze Turnier in einer ein bisschen offeneren Situation ist, was die Pandemielage betrifft. Das steht noch aus und wenn er bei beiden Masters weit kommt, dann lässt das vielleicht ganz aus und konzentriert sich nur aufs Training in Österreich.
Was traust du ihm jetzt zu bei diesem Turnier in Madrid und in Rom dann ja auch? Es sind jetzt zwei Wochen hintereinander 2000er Turniere. Das ist ja dann schon also wirklich eine Standortbestimmung für alle Spieler. Und Novak Djokovic, über den wissen wir ja auch, dass er sich schwer tut in diesen Tagen momentan. Rafael Nadal hatte in seinen ersten Turnieren so ein bisschen Probleme, auch wenn er jetzt seit Barcelona dann eher den alten Nadal jetzt wieder gegeben hat. Stefanos Tsitsipas hat eine gute Form gezeigt. Alexander Zverev zeigt keine gute Form. Aber so ein bisschen volatil haben wir ja noch das Geschehen, gerade bei den Spitzenleuten.
Ja, grundsätzlich ist dem Dominic Thiem schon viel zuzutrauen in Madrid. Wenn man jetzt auf die Vergangenheit schaut und wenn man das irgendwie einfließen lassen kann auf die Vorhersage, wie es ihm gehen könnte, da ist es ihm immer sehr gut gegangen, stand zweimal im Finale. Ich war einmal dabei, wo er den Nadal geschlagen hat in einem sensationellen Match. Also ja, das war unglaublich, 2018. Ich finde es, glaube ich, gut, dass er gegen einen Qualifikanten, eben Andujar oder Giron, startet. Ich glaube schon, dass das gut ist, so bei allem Respekt, aber jetzt nicht gegen einen ganz unangenehmen Gegner startet. Dann, wie du gesagt hast, Dimitrov, okay, vielleicht möglich in der zweiten Runde auf Sand, ja, auch vielleicht noch eher machbar. Und dann könnte auch Andrei Rublev warten, in der Runde darauf, der überhaupt interessant, der spielt zum ersten Mal Madrid, habe ich gesehen. Und die zwei haben auch gemeinsam schon trainiert, heute jetzt am Sonntag oder am Samstag. Ja, also grundsätzlich, ja, ist ja das Ceiling, sagt man, die Decke ist ja immer sehr, sehr weit oben bei Thiem. Geht natürlich viel, aber es sind so viele Fragezeichen. Wir haben ihn auch schon gesehen, nach Verletzungen zurückkommen, wo er auch auf einmal plötzlich wieder sehr gut gespielt hat, gleich im ersten Turnier. Ist natürlich noch sehr unsicher jetzt. Aber ich glaube schon, auch dieser hohe Ball Absprung in Madrid, das könnte ihm schon alles sehr liegen. Er mag diese Location dort, diese Caja Mágica sehr. Könnte grundsätzlich vielleicht ein super Boden werden für das erste Turnier jetzt wieder.
In der PK vor dem Turnier in Madrid hat er Folgendes zu seiner Matchfitness beziehungsweise zu seiner Fitness dann auch noch gesagt.
Ja, das Knie macht keine Probleme mehr und sonst habe ich auch mein Fitnesslevel wieder richtig hochgebracht die letzten zwei Wochen. Und so spielerisch hat es auch passt im Training, aber das, was im Training ist und das, was im Fitnessraum passiert und was dann letztendlich auch am Matchplatz rauskommt, sind natürlich komplett verschiedene Paar Schuhe. Wie gesagt, trainingsmäßig bin ich gut vorbereitet, aber ich habe halt schon relativ lange jetzt keine Matches mehr gespielt gegen die Top-Spieler der ATP-Tour. Also das ist genau das, was ich brauche. Und ich hoffe, dass ich jetzt Madrid, Rom und dann vielleicht bei noch einem Turnier einige Matches bekomme, dass ich dann im Hinblick auf Paris wieder mit guter Matchpraxis dastehe.
Es ist im Moment, also es ist eine so große Unsicherheit und ich werde mit ganz, 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 ganz besonderen Augen auf dieses erste Match von Dominic Thiem achten, beziehungsweise in dieser Woche, ich glaube, ganz Tennis Österreich macht das, ne?
Auf jeden Fall, ganz sicher sogar. Und Andreas, darf ich vielleicht noch kurz zusammenfassen, was so abseits vom Platz passiert ist?
Sehr gerne.
Seit Australien nämlich. Ja. Also es war ja wirklich auch so, dass er, wie er gegen Dimitrov verloren hat, war man sich sehr lang unsicher, was da wirklich los war, ob er vielleicht verletzt ist oder nicht. Und dann gab es eigentlich nur eine Reaktion und das war vom Papa-Team, vom Wolfgang Thiem, der einen Tag danach so ein bisschen die Situation zusammengefasst hat, auch schon versucht hat zu erklären, dass der Dominik sich einfach mental auch ein bisschen angeschlagen fühlt. Und dann hat er auch plötzlich ausgeteilt gegen Günter Presnik, ja, einen Tag nach dieser Niederlage, und hat auch irgendwie gemeint, dass das ihn auch sehr beschäftigt, den Dominik. Ja. Da ging es eben noch um diesen Rechtsstreit. Ja, es ging ums Geld, wie so oft im Leben. Ja. Und zwar gab es ja da diesen Rechtsstreit noch. Günter Presnik, sein Standpunkt war, dass ihm noch Einnahmen zustehen von der Zeit, wo er für Dominic Thiem in der Rolle als Manager von Dominic Thiem Sponsorenverträge abgeschlossen hat. Ja? Und die rennen zum Teil noch weiter. Und da war die Rechtslage sozusagen auch nicht ganz klar und da gab es einen Rechtsstreit. Und Wolfgang Thiem hat dann irgendwie Interviews gelesen von Günter Presnik und hat sich das so sehr dermaßen darüber geärgert, dass er dann auch wieder medial sozusagen ausgeteilt hat gegen Günter Presnik. Vor allem, weil letzterer da auch irgendwie davon gesprochen hat, dass er dem Thiem eben auch ein paar Werte abseits vom Platz auch mitgegeben hat. Ja? Also so kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Ja, Günter Presnik, der hat da gemeint, ja, ich habe ihn nicht nur als Spieler ausgebildet, sondern auch ein bisschen, was Höflichkeit betrifft und so weiter, ein paar Werte einfach mitgegeben. Und dann hat sich Wolfgang Thiem aber auch sehr gekränkt gefühlt und gemeint, ja, naja, die Erziehung sozusagen, die haben schon wir Eltern gemacht. Ja? Und da nimmt er sich ein bisschen zu wichtig und so weiter. Also das hat sich hochgeschaukelt. Dann dieser Rechtsstreit, Ende Februar gab es dann eine Einigung, eine außergerichtliche, ja, da hat man sich also dann eben einigen können. Gut, und dann hat man gedacht, okay, das ist jetzt ausgeräumt, dieses Problem. Und dann kam jetzt vor wenigen Wochen die Meldung, dass Dennis Novak sozusagen nicht mehr in diesem Thiem von Dominic Thiem dabei ist. Dazu muss man ja wissen, dass sich Wolfgang Thiem wirklich völlig abgespalten hat von dem österreichischen Tennisverband und sozusagen eine eigene Trainingsgruppe aufgebaut hat mit den besten Spielern, männlichen Spielern Österreichs bis jetzt. Ja, also da sind Juri Rodionow dabei, Sebastian Ofner dabei, eben auch Dominic Thiem und Dennis Novak die Nummer 2. Und wir wissen ja, dass Thiem und Novak sehr gut befreundet sind. Und der hat sich jetzt dazu entschieden, dass er wieder sogar zurück zu Günter Presnik geht, ja, und mit dem trainieren will. Und von dieser Akademie von Wolfgang Thiem jetzt wieder weggeht. Und dann kam nochmal eine Reaktion, die wirklich keiner so wirklich in ganz Tennis Österreich nachvollziehen hat können, wo Wolfgang Thiem dann gesagt hat, das ist eine Racheaktion von Günter Presnik. Und er hat dann auch ja, sehr, sehr ungut auch über Dennis Novak gesprochen, dass der das schwächste Glied in der Kette ist und dass der eigentlich das Opfer ist in dieser ganzen Geschichte. So redet man auch über keinen Spieler, den man eigentlich betreut. Und da hat er sich eigentlich schon ein bisschen ins Abseits gestellt. Ja, er legt sich mit dem Tennisverband gewissermaßen an. Und dieser ganze Streit, der nur öffentlich ausgetragen wird mit Günter Presnik, das ist alles sehr ungut und auch unangenehm mitzubekommen, muss man sagen. Und ja, das war jetzt ein bisschen länger, aber da hat sich auch einiges getan, noch in den letzten Monaten, muss man sagen.
Du hast, als sich damals Presnik und Thiem getrennt haben, hast du mal getwittert, nicht, dass das jetzt schier wird. Das ist in der Zeit, es ist ganz schön schier geworden, ne?
Ja, das ist jetzt schon wie lang her? Das ist schon über 2 Jahre her. Ja. Und ja, es ist nach wie vor nicht schön, ja. Bin gespannt, ja. Also Günter Presnik trainiert jetzt, Dennis Novak trainiert ja auch Gael Monfils.
Ja.
Überhaupt auch Lukas Neumann, also nur ein paar jüngere Österreicher, auch Julia Grabherr, eine gute österreichische Spielerin, der hat ein paar Schützlinge sozusagen. Und man wünscht sich wirklich, dass die aufhören, beziehungsweise in letzter Zeit kam es eh nur von einer Seite, sich Nettigkeiten über die Medien auszurichten. Das ist irgendwie unangenehm. Und natürlich kriegt das ein Dominic-Thiem mit. Ja? Und selbst wenn der sagt, er liest irgendwie keine Zeitung oder so, das kriegt man ja trotzdem mit. Und auch das, ob das jetzt wirklich so hilfreich ist, wage ich zu bezweifeln.
Es ist auf jeden Fall, also so wie ich Dominic Thiem kennengelernt habe in den letzten Jahren, wenn ich ihn auf Pressekonferenzen, auf Turnieren etc. getroffen habe, hatte der auf mich immer den Eindruck gemacht, er möchte mit dem ganzen Drumherum eigentlich nicht so richtig viel zu tun haben. Er möchte gern Tennis spielen und ansonsten ist er froh, wenn er seine Ruhe hat. Dass sowas belasten könnte und dass sowas dann vielleicht dann auch noch im Hinterkopf rumspielt, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, wie du sagst, also ein extrem, extrem höflicher Mensch natürlich, der Dominic Thiem, muss man echt sagen. Und ja, der Eindruck kann schon stimmen, das ist, sind jetzt natürlich nur Vermutungen, dass er vielleicht echt einer ist, der Konflikten eher aus dem Weg geht, wie du sagst, nichts damit zu tun haben wollen, ist ihm eigentlich lieber. Ja, und wie gesagt, also da geht es um einen Vater und der streitet sich mit dem Coach, der ihn Ewigkeiten trainiert hat. Also das sind sehr nahe Bezugspersonen. Das ist natürlich äußerst unangenehm und die ganze Welt oder zumindest ganz Österreich schaut zu dabei, ja, oder kriegt alles mit. Also das ist höchst unangenehm, muss man sagen.
Lass uns jetzt gerade mal einen Blick werfen auf das Turnier in Madrid. Rafael Nadal ist an 1 gesetzt, Daniil Medvedev ist an 2 gesetzt, Novak Djokovic ist nicht dabei, hat schon abgesagt. Auch der im Moment nach seiner Niederlage gegen Karatsev in Belgrad auch eher ja, im Moment so ein bisschen auf der Suche, möchte man meinen. Dominic Thiem an 3 gesetzt, Stefanos Tsitsipas an 4, Alexander Zverev an 5. Was glaubst du bei diesem Turnier? Natürlich geht der Sieg nur über Rafael Nadal, aber was glaubst du, was bei diesem Turnier rauskommen wird? Sehen wir Daniil Medvedev den Sandplatz-Spezialisten oder was für Stories erwartest du in diesem Turnier?
Auf das wird natürlich jeder schauen, ist das erste Match auf Sand, ja, nach dem Monte Carlo wäre er eigentlich bereit gewesen, dann der positive Covid-Test, also Medvedev auch viele Fragezeichen eigentlich, Tsitsipas unglaublich stark, ja, Monte Carlo und in Barcelona sich wirklich sehr stark präsentiert. Ich finde vielleicht auch Außenseiter-Tipp, Matteo Berrettini ganz unten im Raster drin, der ist da in dem Zweig von Daniil Medvedev, das wäre ein Viertelfinalgegner, der hat sich ja auch sehr stark präsentiert, Belgrad dann, wenn mich nicht alles täuscht jetzt, Belgrad gewonnen, ja. Dann im Finale, Das sind doch einige Kandidaten. Es ist vielleicht offener als in den Jahren zuvor, wie du auch gesagt hast. Auch was macht dann ein Zverev? Wie gut geht es dem eigentlich? Auch ein bisschen körperlich angeschlagen. Ja, es sind ein paar dabei, wo man jetzt nicht allzu überrascht wäre, wenn sie dieses Turnier gewinnen. Aber es gibt eben deutlich mehr Kandidaten, finde ich, als in den vergangenen Jahren.
Die untere Hälfte ist für mich die deutlich schwächere als die obere Hälfte. Dort Nadal, Zverev, Thiem, Rublev. In der unteren Hälfte Diego Schwartzmann, Stefanos Tsitsipas, wahrscheinlich als der große Favorit in der unteren Hälfte. Aber Daniil Medvedev zum Beispiel, der noch nicht so richtig viel gerissen hat. Felix Auger-Aliassime, der auch immer mal wieder Probleme hat. Denis Shapovalov könnte man eine ganze Menge zutrauen während dieses Turniers. Der hatte eine starke erste Runde. Pablo Carreño Busta, wenn Fabio Fognini Bock hat, vielleicht zweite Runde gegen Matteo Berrettini. Das könnte ein kleines Highlight werden. Also wir werden wahrscheinlich eine ganze Menge an Stories erleben in dieser Woche und wir werden natürlich nächste Woche bei Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de das komplette Turnier nochmal Revue passieren lassen und dann natürlich auch nochmal einen Blick auf Dominic Thiems Matches werfen und wie er sich in dieser Woche dann geschlagen hat. Das ist so ein bisschen der Vorgriff und wir wollten mal über Dominic Thiem mal wieder sprechen und da Lukas hier bei uns regelmäßig zu Gast ist, haben wir uns gedacht, Mensch, da müssen wir mal mit jemandem vor Ort sprechen und da du dann auch noch beim Standard arbeitest und der Standard gerade erst Dominic Thiem im Interview hatte, das bot sich so sehr an, da konnten wir nicht verzichten.
Ja, freut mich, wenn ich meine Expertise abgeben darf, sozusagen. Ja.
In dieser Woche hatten wir das Turnier in München und das quasi bei mir direkt vor der Haustür. In den ersten Tagen wunderbares Wetter. Wir hatten hier ja auch schon mal Schnee in der ersten Runde. In den letzten Tagen wurde es dann ein bisschen schlechter. Aber dieses Turnier hat Nicolas Basilashvili gewonnen. Es war sein dritter Turniersieg auf deutschem Boden, sein 5. ATP-Titel insgesamt. Und er hat im Finale gegen Jan-Lennard Struff gewonnen mit 6:4 und 7:6. Jan-Lennard Struff, der zum ersten Mal in seiner Karriere ein ATP-Finale erreicht hat, der sich vorher durchkämpfen musste gegen Ilya Iwaschka, gegen Filip Krajinovic vor allen Dingen und auch gegen Dominik Köpfer in der zweiten Runde und in der ersten Runde gegen André Martin, den Lucky Loser, gewonnen hatte. Struff gegen Basilashvili, du hast nicht so richtig viel davon gesehen, aber Basilashvili ist zweifacher Turniersieger in diesem Jahr schon und das ist nach seiner Nach-Corona-Phase, wo er quasi keinen Ball getroffen hat, eine der größeren Überraschungen dieses Jahres.
Er ist natürlich ein irrsinniger Hard-Hitter, ja, wenn der das Feld trifft, dann wird es für jeden schwer. Fand das sehr irgendwie bezeichnend. Der Struffi kann ja jetzt nicht sein erstes Finale spielen und dann gleich gewinnen. Und was ich ja auch interessant war, habe ich dann gelesen, dass die zwei ja auch irgendwie ein bisschen befreundet sind. Zumindest waren sie gemeinsam in der Quarantäne in Australien, gemeinsam in einer Trainingsgruppe. Ja, Struffi, was ich in dem Finale jetzt gesehen habe, hat ganz am Anfang im ersten Satz den Aufschlag abgegeben.
Ja.
Und dann war es ein Duell auf Augenhöhe. Und dann in dem Tiebreak im zweiten Satz, ja, vielleicht einen Ball, vielleicht auch nur einen Punkt, ja, einen falschen Punkt verloren und so schnell kann es gehen, ja.
Ja,
aber natürlich bitter, aber Basilashvili, ja, der Deutschland-Experte schon langsam, gell?
Es ist wirklich der Deutschland-Experte. Sein drittes Mal, dass er in Deutschland gewonnen hat und er hat hier ein wirklich gutes Turnier insgesamt gespielt und Basilashvili hatte sich im Halbfinale gegen Kaspar Rüth durchgesetzt, ganz klar mit 6-1, 6-2, insgesamt keinen Satz abgegeben, gegen Daniel Galan in der zweiten Runde, Thiago Monteiro in der ersten Runde, Norbert Gombos im Viertelfinale und Kaspar Rüth halt im Halbfinale und er hatte dieses Turnier dann am Ende sehr, sehr souverän gewonnen und Basilashvili, wie gesagt, zweiter Turniersieg für ihn 2021. Jan-Lennard Struff hat das erste Finale seiner Karriere erreicht durch diesen Sieg gegen Ilya Ivashka mit 6-4 und 6-1 und es war überfällig, dass er mal ein ATP-Finale erreicht, oder?
Ja, diese Frage kriegt er ja, was ich so mitbekomme aus Österreich jetzt, aber auch laufend gestellt.
Bei jedem Turnier, ja.
Wann ist es soweit mit dem ersten Turniersieg und so weiter? Jetzt hat er mal ein Finale. Ja, natürlich, das hätte auch in die andere Richtung gehen können, aber es fehlt, glaube ich, nicht viel. Er ist halt immer in diesem Ranking, gell, so zwischen 30 und 40 drin, dass es auch immer ungut ist, vielleicht bei Grand Slams und so weiter, aber er ist ein irrsinnig harter Arbeiter. Ja, man wünscht es, es wünscht ihm, glaube ich, ja jeder irgendwie, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, hoffentlich klappt es wirklich irgendwann einmal.
Ja, Jan-Lennard Struff, den habe ich dann auch noch gefragt, wie es denn mit seinen Turnieren in den nächsten Wochen aussieht und das hat er darauf geantwortet. Ist jetzt Madrid und Rom dann der normale Kurs für Sie oder sind Sie zwischen Rom und Paris dann noch bei einem anderen Turnier unterwegs? Könnte ja dann auch um eine Setzung zum Beispiel gehen bei den French Open.
Ja, ich glaube, von der Setzung bin ich momentan weit entfernt, weil so viele Punkte da dazwischen liegen. Mhm. Ich weiß nicht, wer oben rausziehen wird, aber ich habe hier erstmal wieder mit dem Turnier, glaube ich, 39 oder ich weiß nicht, wer noch.
39.
Ich glaube, es ist noch in Estoril heute im Finale, ob ich dann 40 rutsche, weiß ich nicht, weil Ramos, glaube ich, da ist. Also von der Setzung bin ich erstmal ein bisschen weiter entfernt, würde ich sagen, Roland Garros. Ich werde wahrscheinlich noch, also ich habe auf jeden Fall Turniere in Genf und in Parma auch gemeldet, aber es ist unwahrscheinlich, dass ich beide spielen werde. Ja, wahrscheinlich werde ich noch eins davon
spielen. Wahrscheinlich wird er noch eins davon spielen, von Genf oder Parma. Und ansonsten halt jetzt Rom und Madrid. Er hat da noch ein bisschen was zu seinen Doppelaussichten gesagt. Er wollte jetzt eigentlich in dieser Woche mit Alex de Minaur spielen, aber Alex de Minaur und er sind außerhalb des Rankings, beziehungsweise sind mit ihrem Ranking nicht reingekommen in dieses Turnier. Die beiden spielen aber in Rom und bei den French Open wird er zusammen mit Robin Haase Doppel spielen. Das nochmal als Info dann nebenher. Ansonsten, worauf freust du dich am meisten in den nächsten Wochen, was Tennis angeht?
Ja, schon auf, es ist schon irgendwie cool, ein bisschen längere Ballwechsel jetzt wieder, ja. Es geht ja schon immer mehr in die Richtung kurze Ballwechsel, das ganze Tennis. Und auf Sand ist halt die Wahrscheinlichkeit schon noch ein bisschen größer, dass man so längere Rallyes sieht und ein bisschen wirklich ja, umkämpfte Matches dann auch. Darauf freue ich mich schon sehr. Und eben, das ist doch die einen oder anderen, die wirklich auch ganz oben sind in der Weltrangliste, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibt, die damit irgendwie doch nicht so gut zurechtkommen und sich dadurch das Kräfteverhältnis doch noch ein bisschen verschiebt. Und ja, das ist es eigentlich. Das ist eigentlich insgesamt. Aber Andreas, du musst mir jetzt nochmal bei einem Punkt helfen, weil der Alexander Zverev, der hat doch auch in München gespielt, oder?
Der hat also auch in München gespielt, ja.
Genau. Und, ich habe nur mitbekommen, dass er relativ früh ausgeschieden ist. Wie ist es dem gegangen?
Er ist im Viertelfinale ausgeschieden gegen Ilya Ivashka. Ilya Ivashka, der ja auch schon ein Turnier beim Turnier in Barcelona Rafael Nadal einen Satz abgenommen hat und der insgesamt relativ gut drauf ist im Moment. Aber Zverev hatte beim Stand von 7-6 und 5-4 aufs Match aufgeschlagen und hätte eigentlich das Match ausservieren müssen. Aber es ist seine Aufschlagschwäche wieder dazugekommen. 14 Doppelfehler hat er gespielt im Match gegen Ilya Ivashka. Er hat dann darüber gesprochen, gesprochen. Seine Ellbogenverletzung hat ihn nicht so richtig viel Aufschlag trainieren lassen können und deswegen wäre dieser Aufschlag so schlecht gewesen. Und auch Alexander Zverev ist eine große Unbekannte, was jetzt die nächsten Wochen angeht. Die Verletzung, wie sehr ist sie ausgeheilt? Wie gut kann er dann jetzt auch spielen in Madrid und dann in Rom? Und wie kommt er und wie fit kommt er dann nach Paris? Das ist eine, ja, Alexander Zverev ist neben Djokovic und Team sicherlich eine der drei großen Unbekannten, die wir im Moment haben.
Und diese Ellbogengeschichte, ich habe das wirklich jetzt gar nicht so mitbekommen, einfach auch, weil Dominic Thiem nicht aktiv war jetzt in den letzten Wochen. Aber zieht sich die jetzt schon länger oder kannst du das noch einordnen?
Die zieht sich schon ein bisschen länger. Das hat er auch in Monte Carlo beziehungsweise vorher schon gehabt. Und die hat ihn wohl, also er sagt, dass er fit genug ist zu spielen, aber dass er das Training im Moment so ein bisschen dosieren muss. Und da er ja dann auch einer ist, der sehr viel trainiert, könnte ich mir vorstellen, dass das im Moment dann auch so ein bisschen auf die Leistung sich auswirkt. Er hat in der ersten Runde gegen Ricardas Berankis, hat er ordentlich gespielt. Gegen Ilya Ivashka ist er dann, wo er gesehen hat, ja, das funktioniert hier alles nicht so richtig, ist er dann auch so sehr passiv geworden und dann ist er so ein bisschen in alte Muster wieder verfallen. Ja, und dann die Doppelfeder, 14 Doppelfeder, das reicht halt nicht mal gegen Ilya Ivashka dann. Also das ist dann eine Sache, die funktioniert dann nicht.
Ja, eben. Er ist ja ein Spieler, der das höre ich auch immer wieder, der wirklich sehr viel arbeitet, sehr viel trainiert und wenn das dann wegfällt, ja, vielleicht ist dann auch der Wohlfühlfaktor wieder weg, dann vielleicht ein bisschen unsicherer und dann macht sich das eben beim Aufschlag als allererstes bemerkbar.
Ja, ja. Also, das Turnier in München, leider ohne Zuschauer, es war eigentlich sportlich gesehen, war es ein relativ gutes Turnier und ein relativ interessantes Turnier. Das hat Nicolas Basilashvili gewonnen. Im Finale haben Kevin Krawitz und Wesley Kohlhoff zusammen gewonnen, das Doppelfinale. Und in Estoril ist das Finale zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen, noch nicht beendet zwischen Cameron Norrie und Albert Ramos-Vinolas. Da haben das Doppel aber Uguni und Tim Pütz gewonnen. Aus deutscher Sicht relativ interessant. Das war's für heute. Lukas, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ich sag danke, freut mich immer wieder, wenn ich vorbeischauen darf. Ja.
Sehr gerne und wir sprechen uns sicherlich in den nächsten Wochen nochmal, weil Dominic Thiem ist immer ein sehr interessantes Thema, auch natürlich für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Das war es mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Heute mal mit einer kurzen Sonderausgabe. Nächste Woche gibt es dann die reguläre Ausgabe zum Turnier in Madrid natürlich und dann, was wir noch so an News haben in der nächsten Woche. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.